Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wenn Wasser und Luft, sagen wir, unter mechanischem Druck heftig aufgewirbelt werden, dann entsteht Gischt. Ein Theaterstück unter dem Namen Gischt der Tage kam am Düsseldorfer Schauspielhaus heraus nach Boris Vian. Darüber gleich mehr. Die Poetika, ein Weltfest der Literatur, interessiert uns und eine Leipziger Diskussion über Rechtsruck im Kulturbetrieb. Und dazu lädt sie Michael Köhler ein. Wir wollen aber mit Oper anfangen. Im oberitalienischen Ravenna, da kam Georg Friedrich Händels Oper Giulio Cesare zur Aufführung. Musikalische Leitung der Accademia Byzantina. Tina lag bei Ottavio Dantone, Regie führte Chiara Muti. Und gleich 6 Häuser haben sich an der Produktion beteiligt. Bei Händel, da ist Julius Caesar kein Despot, eher ein milder Herrscher, der seinem Freund Pompeo als Sieger vergeben will. Pech nur, dass der schon einen Kopf kürzer gemacht worden ist. Gesehen hat diese Premiere in Ravenna für uns Kirsten Liese. Frau Liese, wie und wo wird denn diese Oper unter Chiara Muti angesiedelt, szenisch?
Ja, also Musik, Libretto und Inszenierung bilden hier eine Einheit, was man ja selten erlebt hat. Sie hat es nicht nötig, das Stück sichtbar in die Gegenwart zu versetzen, und es wirkt trotzdem zeitlos. Obwohl sich hier seitens Bühnenbild und Kostümen sehr elegant Elemente der Antike um den realen Caesar und das Barock der Entstehungszeit der Oper verbinden. Die Zeitlosigkeit kommt eigentlich zustande durch einen halben übergroßen Kopf, nämlich den abgeschlagenen Kopf des Pompeo, den Sie eben erwähnten, der bisweilen in einzelne Elemente zerlegt wird, die dann eine abstrakte, leicht surreale Landschaft bilden. Darauf entwickelt sich dann das Geschehen um den mildtätigen Caesar, der für seinen Feind Gnade lassen will, aber eben das nicht tun kann, weil König Ptolemäo bereits dem Römer Pompeo enthauptet hat.
Klingt ein bisschen nach dezentraler Kunstinstallation. Wie gestaltete denn die Inszenierung die durchaus ja verzögernden Da Capo-Arien, die ja typisch sind für den Barock? Sehr salopp gesagt, da ist ja meistens nicht viel los.
Das ist richtig, und umso erstaunlicher und toller ist es, wie Chiara Muti hier wirklich für fast alle Arien jeweils kleine Szenen entwickelt. Zum Beispiel auch in Anlehnung an Komödien oder Dramen aus Shakespeare. Besonders hübsch ist eine Szene, in der Kleopatra Caesar verführt. Da kommt auf einmal Caesar in Gestalt von Raffaele P. mit einem Eselskopf daher, der dann natürlich erinnert an den Weber-Zettel im Sommernachtstraum, der da die Elfenkönigin Titania umgarnt. Das ist eine sehr hübsche kleine Szene, wie überhaupt Shakespeare, der ja auch ein Drama Julius Caesar geschrieben hat, hier auch immer wieder Präsenz bekommt. Außerdem gelingt es Chiara Muti beeindruckend, eigentlich die Figuren dazu zu bringen, die Sänger vielmehr dazu zu bringen, ihre Emotionen, um die es ja auch immer in den Arien geht, sehr, sehr inniglich zu durchleben. Und ein Beispiel hören wir jetzt gleich, nämlich die wunderbare Marie Liss als Kleopatra. Ein Ausschnitt aus der Arie Piangero mit Marie Liss aus der Produktion aus Ravenna.
War der Rest so musikalisch überzeugend wie dieses kleine Capo-Beispiel?
Das kann man durchaus sagen. Also man hat hier ein durchaus achtbares Ensemble versammelt. Marie Liss ist sicherlich die international bekannteste aus dem Ensemble. Wen man natürlich auch gefunden hat, und das ist ein sehr großer Gewinn für die Produktion, das ist Ottavio Dantone, bekannt ja auch als künstlerischer Leiter der alten Festwochen für alte Musik in Innsbruck, der hier sehr stilsicher vom Cembalo aus sehr feinfühlig, sehr sublim instrumentiert hat, auch allzu forsche und schnelle Tempi vermeidet, die man sonst oftmals im Bereich der alten Musik angeboten bekommt. Und besonders gefallen hat mir auch, wie er hier und da so kleine Experimente gemacht hat, zum Beispiel in einer Arie, in der eine Solovioline dem Sänger beigestellt ist, in sehr exponierter Form über einen sehr langen Zeitraum, und das auch noch mit eigenen Dialogen und Echoeffekten dann am Ende ablöst durch eine Piccolo-Blockflöte. Also das ist wirklich musikalisch ein sehr schönes Erlebnis.
Zum Schluss, Frau Liese, Giulio Cesare ist ja unter den zahlreichen Händel-Opern, über 40 hat er geschrieben, auch gern mit mythischen Stoffen, eine eher der beliebteren und auch häufiger auch in unseren Häusern gespielten. Kann sich die italienische Produktion, Gemeinschaftsproduktion von 6 Häusern behaupten im internationalen Vergleich?
Unbedingt, und das vor allem tatsächlich auch szenisch. Ich muss sagen, ich habe selten eine so stimmungsvolle, von gutem Geschmack durchzogene, poetische, erotische und auch zugleich zeitlose Produktion dieser Oper gesehen. Hier und da bei einigen Sängern im Ensemble blieb noch ein bisschen Luft nach oben, aber insgesamt muss ich sagen, hatte man gerade auch, ich erwähnte ja schon Marie-Lis, Raffaele P. ist durchaus ein sehr warmer Cesare und auch mit Federico Fioro, der den Sesto gesungen hat, einen sehr agilen, ein wirklich sehr würdiges, ehrenwertes Ensemble an Bord.
Sagt Kirsten Liese über die Neuproduktion von Händels Julius Cäsar, gesehen im oberitalienischen Ravenna. Morgen beginnt in Köln die Poetica 10, das Festival für Weltliteratur. Eine Woche lang, da wird die Stadt im Zeichen der Lyrik stehen, der Dichtkunst, an verschiedenen Veranstaltungsorten. Um Freiräume und Gastfreundschaft geht es dann thematisch in unwirtlichen, gastunfreundlichen Krisenzeiten. Dramaturgin des Poesiefestes, das 2015, also vor 10 Jahren, vom Germanisten Günter Blamberger in Zusammenarbeit mit der Akademie für Sprache und Dichtung ins Leben gerufen wurde, ist Michaela Predeik, die zuvor an deutschen Theatern als Dramaturgin tätig war. Und sie habe ich gefragt, was ist die Absicht dieser, wie Sie ja selbst sagen, leicht marginalisierten Kunstform, sie in die Öffentlichkeit zu stellen? Was ist das Ziel?
Das Ziel war eigentlich darzulegen, dass eben nicht nur die Wissenschaften Wissen produzieren, sondern eben auch die Künste, Literatur eben auch Wissen produziert. Und das praktisch wirklich miteinander auch in Zusammenhang zu stellen und eben eine Universität, ein Festival ausrichten zu lassen, wo das eben auch stattfindet, wo das eben sichtbar wird, wo WissenschaftlerInnen, eine Stadtöffentlichkeit und AutorInnen in ein Gespräch treten. Das war sozusagen die Grundidee der Poetica.
Das ist ein sehr schöner, sehr nobler Gedanke, den wir nachher noch vertiefen werden. Aber mal ganz äußerlich gefragt, wer kommt auf wessen Einladung?
Es geht eigentlich meistens damit los, dass wir, dass Günter Blamberger, der als Leiter und Gründer der Poetica fungiert, und wir mit ihm gemeinsam und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung KuratorInnen bestimmen, die jeweils selber DichterInnen sind und die, mit denen gemeinsam wir eben uns überlegen, was für ein Thema eigentlich für eine nächste Festivalausgabe interessant sein könnte. Und dann ist es eben so, dass die jeweiligen DichterInnen, die dann eben als KuratorInnen auch fungieren, mit uns gemeinsam eigentlich eine Liste an bis zu 10 internationalen LyrikerInnen zusammenstellen, die eben zu dem Thema bestimmte Werke vorzuweisen haben. So werden dann eben diese AutorInnen auch eingeladen, zu kommen für eine Woche nach Köln.
Das kann einfach sein, das kann aber auch unter Bedingungen von Corona schwierig werden. Ne? 2020 war so ein Jahr, ne? Stand es auf der Kippe, gell?
Ja, tatsächlich ist das ja, also 2020 hat die Poetica 6 noch stattgefunden, dadurch, dass wir ja im Januar immer saßen. Das hat Jan Wagner kuratiert. Und dann war es aber 2021 tatsächlich so, dass wir die Poetica auch nicht durchführen konnten. Das war die Poetica 7, die Uliana Wolf damals auch kuratiert hat. Wir konnten sie dann durchführen im Mai 2022, die Poetica 7 zum Thema Sounding Archives, Poesie zwischen Experiment und Dokument.
Sie haben es schon ein bisschen angedeutet. Sinn ist ein Literaturfest, ein Fest der Weltliteraturen über die ganze Stadt zu verteilen und, wie das heißt dann oft so, einer vernachlässigten Gattung etwas mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Aber Sie gehen, glaube ich, noch einen Schritt weiter. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet zu sagen, Lyrik, das ist nicht nur so ein bisschen Sahne auf dem Kaffee, sondern das ist ein Wissensspeicher, das ist eine Form von Wissensproduktion, von Erfahrung auch, sprachlich gebunden in kleiner, großer Form, die etwas bereitstellt, was die anderen Wissenschaften nicht können. Also ich lese ein Gedicht ja nicht wie ein Sachtext, da könnte ich es mir leicht machen.
Ja, richtig. Die Sprache, die in Gedichten verwendet wird, ist in erster Linie eben nicht dazu da, um Informationen zu vermitteln, sondern es geht eben um die Sprache selbst. Es geht um möglicherweise auch um Nichtverstehen oder um die Erfahrung des Nichtverstehens, um den Umgang mit Fremdheit und Mehrdeutigkeit. Das sind eben ganz wichtige Momente, die die Lyrik bereithält und die wir eben auch mit dem Festival eigentlich zelebrieren.
Das heißt aber nicht, dass sie unpolitisch wäre, ganz im Gegenteil. Also Seruja Shalev, Gila Lustiger, also nach den Ereignissen in Frankreich, bei Bataclan, in Israel und so weiter. Das heißt, es kann eine sehr politische Kunstform sein, die in wenigen Worten und wenigen Zeilen zusammenfasst, was uns gegenwärtig bewegt, ne?
Ja, absolut. Also die DichterInnen, die wir einladen und auch die Themen, die wir in den letzten Jahren gesetzt haben mit dem Festival, sind eigentlich immer oder haben immer ganz starke politische Momente eigentlich auch. Also die Poetica 8, wo es darum ging, zum Thema das chorische Ich, was erstmal sehr sich lyrisch nur anhört, da ging es eben ganz konkret um Repräsentation, also um die Frage, wer darf für wen sprechen, in wessen Namen. Und es ging auch darum, eben marginalisierte Gruppen aus verschiedenen Ländern sprechen zu lassen und was für Mechanismen dahinter stehen. Dieses Jahr wird es eben auch politisch, insofern das Jahr um Gastfreundschaft geht, also Poetic Thinking and Hospitality ist das Thema der kommenden Ausgabe.
Und Freiräume auch, der Poesie nennen Sie das.
Genau. Da ist es eben auch so, dass über Gastfreundschaft angesichts jetzt gerade dieser ganzen politischen Bewegung, der nationalen Abschottung an den EU-Außengrenzen, aber auch Ausweisungen aus Deutschland und so weiter, über Gastfreundschaft nachzudenken und das als Thema von einem Lyrikfestival, einem internationalen Lyrikfestival ins Zentrum zu setzen, hat natürlich eine große politische Dimension und spiegelt sich natürlich auch in den Gedichten der AutorInnen wieder.
Literature is Freedom, Literatur ist Freiheit, hat Susan Sonntag 2003 bei der Verleihung des Friedenspreises Deutschen Buchhandels gesagt. Also Lyrik ist dann doch mehr als eben nur in wenigen Worten etwas zu kondensieren, mit der Lizenz im Übrigen zum Unlogischen, mit der Lizenz auch zum Irregulären, mit der Lizenz zum Paradoxen, ja. Was gibt es dieses Jahr? Denn eine Besonderheit haben wir noch nicht erwähnt. Sie lassen immer ihre Gäste in den Originalsprachen vortragen, an verschiedenen Orten in der Stadt.
Also es ist so, dass man eine ganze Reihe internationaler DichterInnen erleben kann und die AutorInnen lesen bei den verschiedenen Formaten ihre Gedichte immer erst in den Originalsprachen. Das heißt, man sitzt da und hört Prinzip erstmal eigentlich nur ein Klang, weil zweifelsfrei sprechen die meisten Menschen nicht Isländisch und so weiter. Also das ist eben erstmal so eine Klangerfahrung, so eine Hörerfahrung und auch eine Erfahrung des Nichtverstehens. Anschließend werden aber die Gedichte dann auch nochmal von SchauspielerInnen des Schauspiel Köln, mit denen wir kooperieren, auf Deutsch vorgetragen, sodass es eben auch noch einen gemeinsamen Erfahrungsraum da gibt.
Was kann sowas bewirken? Die Tatsache, dass Sie es jetzt im Jubiläumsjahr zum 10. Mal machen, zeigt ja, dass Sie Zuspruch haben, Zuspruch finden. Wie sicher ist das weiterhin?
Ja, also das Festival feiert ja sozusagen diesen performativen Aspekt ganz stark, den Lyrik natürlich ganz besonders auszeichnet. Also dass eben der Klang, der Rhythmus, der Sprache darin nochmal ganz wichtig ist und eine Rolle spielt. Das ist, glaube ich, etwas, was auch ein Publikum immer mehr eigentlich anzieht. Also wir erleben das schon, dass das Kölner Publikum und auch darüber hinaus uns eine große Neugier entgegengebracht wird. Wir laden AutorInnen ein, die mitunter in Deutschland noch gar nicht übersetzt sind und noch nicht unbedingt bekannt sind. Deswegen. Und trotzdem kommen die Leute, weil sie wissen, dass sie hier Erfahrungen machen können, die ganz, ganz besonders sind, ganz spannend sind. Und man ja auch durchaus von den verschiedenen Kulturen, die da eben aus denen heraus die DichterInnen eben sprechen, man ja auch Dinge erfährt.
Eins hat mich überrascht. Aus meiner wild bewegten Avantgarde-Jazz-Zeit kenne ich noch die Pianistin Akita Kase. Was hat die auf ihrem Festival verloren?
Ja, Akita Kase, da freuen wir uns auch ganz besonders. Wir haben jetzt in den letzten Jahren durchaus häufiger mal den Bogen gespannt von Lyrik zu Lyrics. Also wir hatten jetzt in den letzten 2 Ausgaben MusikerInnen mit eingeladen. Das war Patti Smith, ganz besonders prominent bei der Poetica 8, die dabei gewesen ist. Und in der letzten Ausgabe Raoul Reynolds, der britischen Band Anta Shikari. Diesmal haben wir als musikalischen Act Akita Kase dabei, die mit Yoko Tawa da, einer japanischstämmigen Dichterin, die jetzt auch aber schon ganz lange in Deutschland lebt, auf Deutsch auch schreibt, gemeinsam auftritt und auch mehrfach auftreten wird. Also am Montag beim Auftakt und am Dienstag in der Kulturkirche dann nochmal.
Von wem wird die Poetica getragen bisher und weiterhin?
Die Universität zu Köln trägt das Festival und kooperiert eben einerseits mit der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und anderen Kulturinstitutionen der Stadt, also vom Schauspiel Köln über das Literaturhaus Köln, aber auch die Stadtbibliothek, die VHS und so weiter. Dann werden wir allerdings auch noch gefördert, ganz großartig von der Kunststiftung NRW und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW.
Worauf dürfen wir uns bei der Poetica 10 im Jubiläumsjahr freuen?
Ja, wir haben also einerseits ganz tolle DichterInnen eingeladen, wie die US-Amerikanerin Claudia Rankin, die in ihren Gedichten praktisch wie so seismografisch kleinen Alltagsbeobachtungen über Rassismus schreibt, was aber sozusagen sich verdichtet zu einem so größeren Bild, gesellschaftlichen Bild der USA. Dann haben wir eingeladen, sicherlich kennen viele Sascha Mariana Salzmann, die als AutorIn und aber auch DramatikerIn natürlich vielen bekannt ist. Dann haben wir die südafrikanische Dichterin Lebogang Mashile eingeladen, die aus dem Spoken Word kommt und deren Performances auch wirklich immer wirklich unheimlich lebendig und was ganz Besonderes sind. Also es ist wirklich eine große Bandbreite dabei. Daneben sind eben auch ehemalige KuratorInnen eingeladen, also sowohl Yoko Tawada als auch Jan Wagner, Monika Rink, Uliana Wolf eben selbst auch, haben ja schon mal das Festival kuratiert und werden diesmal uns auch wieder begleiten.
Sagt Michaela Predaeck, die Dramaturgin der Poetica 10, dem Weltliteraturfest in Köln. 1947, da veröffentlichte der französische Schriftsteller, Musiker, Surrealist, Skandalautor Boris Vian seinen Roman L'écume des jours unter dem Titel Schaum der Tage. Das gilt als Kultbuch der 60er, 70er Jahre. Und eine traurige Liebesgeschichte in psychedelischen wilden Bildern ist das, in der Klaviere Cocktails mixen und Fische und Aale durch den Wasserhahn auf den Tisch fließen. Am Schauspiel Düsseldorf hat die Regisseurin Bernadette Sonnbichler das unter dem Titel Gischt der Tage inszeniert. Und gesehen hat's für uns Dorothea Markus.
Das Leben und die Liebe der Hauptfiguren vergehen schnell im Roman Die Gischt der Tage. Und deshalb hat der Übersetzer Frank Heibert den berühmten Roman von Boris Vian wohl auch umbenannt. Denn Gischt, die spritzigen Spitzen der Wellen, vergehen viel schneller als Schaum, der manchmal ganz schön lange stehen kann. Wie um das zu unterstreichen, wogen per Video große Wellen über die Bühne und scheinen den Zuschauer zu überspülen, hin und her, auf und ab, ganz wie das Leben. Einen grandiosen Effekt ergibt dies an einem Abend, der an Effekten ziemlich viele auffährt.
Es gibt nur zwei Dinge. Die Liebe in allen Spielarten und die Musik. Alles andere sollte verschwinden, denn alles andere ist hässlich. Und die folgende Geschichte, die das demonstriert, zieht ihre Kraft aus der Tatsache, dass sie komplett wahr ist, weil sie von A bis Z erfunden wurde.
Auf einem beleuchteten Podest thront das alter Ego des Autors über allem und wird zugleich bald das Krankenbett der Hauptfigur Chloé, herzzerreißend charmant gespielt von der Schauspielerin Sophie Stockinger. Genau wie Chloé wird Vian in sehr jungen Jahren an einem Lungenödem sterben. Auch wenn er es im Roman Lotus nennt, eine Blume, die im Körper wuchert. Vorher jedoch wird das Leben in vollen Zügen genossen, das zugleich eine surreale Traumwelt ist. Wir befinden uns im Loft von Coulin. Lebemann mit viel Geld. Aale kommen aus dem Wasserhahn. Das Klavier macht Cocktails.
Nimmst du einen kleinen Aperitif? Mein Drinkklavier ist fertig geworden. Wenn du magst, kannst du es ausprobieren. Jede einzelne Note ersetze ich durch eine Spirituose, ein Likör oder ein Gewürz. Für Soda spielst du einen Triller. Eine Viertelnote ist eine Maßeinheit. Eine ganze Note ist eine vierfache Maßeinheit. Kompliziert. Ein Pianocktail sozusagen. Ja. Mich stört nur eins, das rechte Pedal für den Eischnee. Wenn du ein zu heißes Stück spielst, fallen Omelettstückchen in den Cocktail. Das muss ich noch ändern. Aber ansonsten für Creme fraiche spielst du ein tiefes G.
Ein schönes Leben ist das mit exaltiertem Koch, Partys und Privilegien. In Pelzmänteln und prächtigen Kostümen tänzeln die Schauspieler über die Bühne, die ebenfalls prächtig ist. Stefano Di Budo hat ein wildes Sammelsurium aus Spiegeln, Teppichen, Öfen, Lampen und Puppen geschaffen. Sie bilden die surrealen Fantasien des Boris Vian nach Kräften ab. Als sich Colin unsterblich in Chloé verliebt, dampfen rosa Wolken um das Liebespaar, Seifenblasen und Rosenblätter fliegen, Torten werden aufgetischt, psychedelische Videoanimationen unterbrechen die Szenen. Zwischendurch begleitet der fantastische Jazz-Trompeter Richard Koch die Lebensfeier in jeden Bühnenwinkel. Boris Vian selbst war Jazz-Trompeter. Viele autobiografische Spuren werden in der Inszenierung gelegt. Immer mehr hustet Chloé, die Hochzeitsreise wird abgebrochen, bald verschwindet sie todkrank hinter einer Blumenwand. Zugleich verirrt sich Freund Schick in seine Sucht nach Partre-Büchern, Vians Parodie auf den Philosophen Jean-Paul Sartre. Das Geld ist endlich, das Leben vergänglich, der Abstieg beginnt.
Ich brauche Geld. Für die Pflege meiner Frau, wissen Sie?
Oh ja, das tut mir leid. Eine kranke Frau ist zu nichts zu gebrauchen.
Ich liebe sie!
Zur Verteidigung des Vaterlands braucht es erstklassiges Material.
Düster werden die Bilderwelt und auch die Sprache des Boris Vian. Am Ende bringt die geliebte Alise Chick um, steigt Colin ins düstere Bergwerk zum Arbeiten für die Waffenindustrie. Der Krieg steht vor der Tür. Mit verschwenderischer Pracht und großer Genauigkeit bildet Regisseurin Bernadette Sonnenmichler die Fantasiewelten des Autors nach. Glänzend spielen die Schauspieler an diesem Abend, feiern die Absurdität des Lebens und bringen große Emotionen herüber. Und dennoch fragt man sich, was uns der bunte, aufwendige Bühnenzauber heute noch sagen soll. Vom surrealen Überbau entkernt ist er doch nur eine traurige Liebes- und Lebensgeschichte aus längst vergangenen Zeiten. Und die hätte man auch deutlich schlichter erzählen können.
Meint und sagt Dorothea Markus. In Leipzig, da fand die Jahresvollversammlung des Deutschen Kunstkritiker- und Kritikerinnenverbandes EIKA statt. Ihm gehören etwa 240 Mitglieder an. Veranstaltungsort war in diesem Jahr die Galerie für zeitgenössische Kunst Leipzig. Nach den Landtagswahlen in drei deutschen, ostdeutschen Bundesländern letzten Herbst, den politischen Entwicklungen in den USA, in Österreich, da wurden bei einer Podiumsdiskussion die Folgen rechtspopulistischer Einflüsse auf die Kulturpolitik in Deutschland in den Blick genommen. Dabei waren Frank Eckert vom Dresdner Kulturforum, Riesa e.V., Klaus Fischer, der ist Leiter des Kunstvereins in Zwickau, und Barbara Steiner, die Direktorin des Bauhauses Dessau. Den Präsident des Kunstkritikerverbands ist Kolja Reichert. Ihn habe ich gefragt. Er ist jetzt tätig als Kurator in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Was sagen denn die Podiumsteilnehmer zum Rechtsruck in der Kulturpolitik?
Wir hatten drei InstitutionsvertreterInnen gestern auf dem Panel, die, ich kann sagen, bestürzende Dinge berichtet haben. Für viele sind die bereits Alltag und normal. Und interessanterweise gab es unter Mitgliedern von uns, die vielleicht eher aus dem Rheinland kamen oder aus Düsseldorf, wirklich Entgeisterung, weil ihnen das nicht klar war, welche Herausforderungen da auf Kulturinstitutionen wie zum Beispiel das Bauhaus Dessau. Dort sind sie schon angekommen. Aber man muss sich vielleicht darauf einstellen, dass ähnliche Kulturkampfpraktiken, wie sie gestern beschrieben wurden, auch weiter um sich greifen.
Welche sind das? Wir wissen von den Gedenkstättenleitern, dass es da teilweise Zumutungen gibt und auch Zudringlichkeiten aus dem AfD-Umfeld. Wie sieht das bei den genannten Leitern aus?
Also alle drei haben wirklich sehr unterschiedliche Erfahrungen erzählt, die sich dann aber zu einem Gesamtbild ergeben und auch so einen Rückblick ergaben, eigentlich von der Eskalierung gesellschaftlicher Dynamiken seit Pegida, verschärft durch Corona, bis heute. Klaus Fischer leitet die Freunde aktueller Kunst in Zwickau, das ist ein Kunstverein mit etwa 240 Mitgliedern und veranstaltet progressive, spannende Ausstellungen mit Gegenwartskunst, aktuell eine zur Demokratie, wo Arbeiten von Henrike Naumann unter anderem dabei sind. Er hat vor mehreren Jahren schon zunehmend auch Zudringlichkeiten, also körperliche Zudringlichkeiten erlebt. Angriffe auf die Räume, Fäkalien, die an die Scheiben geworfen wurden, aber auch wirklich Aufmärsche im Gleichschritt von Neonazis, die gesagt haben, wir sind hier in Deutschland, wieso stellt ihr hier nicht deutsche Kunst aus? Und er beschreibt eine Lage, also aktuell sind diese Zudringlichkeiten weniger geworden. Und er hat aber so ein bisschen das Gefühl, dass es quasi zu einer Selbstverständlichkeit in der Stadtgesellschaft wird, die auch zunehmend eben einen rechten Stadtrat hat, dass eine Lage eingetreten ist, in der diese körperlichen Zudringlichkeiten gar nicht mehr so notwendig werden, weil man ja auch einfach irgendwann die Gelder abdrehen kann. Barbara Steiner, die das Bauhaus in Dessau leitet und von 2001 bis 2011 auch die GFZK in Leipzig geleitet hat, erzählte von einer Erfahrung aus dieser Zeit bei der GFZK, wo sie in einer Kleinstadt auf Wunsch von BürgerInnen die Entwicklung einer künstlerischen Arbeit betreut hat, die das Ziel hatte, einem Kriegerdenkmal für den Ersten Weltkrieg, was von Neonazis als Aufmarschanlass benutzt wird, etwas gegenüberzustellen. Dieses Projekt ist gescheitert, weil von so vielen Seiten Zudringlichkeiten passierten, selbst auch bei Projektbesprechungen im Rathaus. Und was sie besonders bestürzt hat, war, dass auch so von dem, was man gesellschaftliche Mitte nennt, Abgeordnete auch der CDU, dem überhaupt nichts entgegengesetzt wurde, bis zu dem Ergebnis, dass sie sagt, im Grunde ist die Öffentlichkeit in diesem Ort versteinert. Sie beschreibt vieles auch für das dörfliche Umfeld in der Umgebung von Dessau und Roßlau, dass dort, wie sie es nennen, teilweise Kolonien entstehen, wo 99% der Bewohner Reichsbürger sind und alle anderen die Dörfer verlassen. Und sie stellt die Frage, wie man überhaupt eigentlich Handlungsfähigkeit behalten kann, wenn einem die Verbündeten wegbrechen.
Insgesamt höre ich daraus eine doch große Besorgnis, richtig?
Besorgnis ist absolut angebracht. Und ich glaube, es kommt jetzt darauf an, sich zu freuen über das, was man hat. Nicht nur an den großen Kulturinstitutionen, sondern auch an den vielen kleinen, zivilgesellschaftlich getragenen Initiativen vor Ort, wie zum Beispiel der Gesellschaft für aktuelle Kunst in Zwickau, das zu stärken. Kulturelle Arbeit ist wirklich eine der effektivsten und günstigsten Investitionen, die eine Gesellschaft machen kann. Da sind Menschen immer bereit, für wenig Geld extrem viel zu arbeiten. Und wie gerade auf vielen Ebenen, in vielen Bundesländern, außer in Hamburg, aber auch auf der kommunalen und auf der Bundesebene Förderung von Kultureinrichtungen eingespart wird, das ist derart zukunftsblind, völlig haarsträubend. Mit keinem anderen Feld der Wissenschaft oder der Wirtschaft würde man derart respektlos umgehen, als mit dem Feld, was eigentlich die primäre Produktion ist, nämlich Fantasie, Empathie, Vorstellungsvermögen, Zukunftssinn, historischer Sinn. All das wird vom Kulturbereich produziert. Und wenn das abgeräumt wird, dann wird das alles geschwächt und abgeschafft. Und das ist der einzige Wall, den es tatsächlich gibt gegen diese Angebote der faschistischen Live-Action-Roleplays.
Sagt Kolja Reichert, der Präsident der Kunstkritikervereinigung EIKA. See the Unseen, so ist das Motto der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Gestern war offizielle Eröffnung. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Anja Reinhardt.
80.000 Besucher waren gekommen, um die Eröffnung zu feiern. Auch der Bundespräsident, Sachsens Ministerpräsident und die Kulturstaatsministerin. In der ganzen Stadt gab es Veranstaltungen, unter anderem ein Konzert mit dem Filmregisseur Andreas Dresen als Gitarrist in einer Band, die Songs des DDR-Liedermachers Gerhard Gundermann spielte. Dresen hat vor ein paar Jahren eine Filmbiografie über Gundermann gedreht. Für das Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz wünscht er sich
gute gesellschaftliche Diskurse über die schwierigen Probleme, die es überall in diesem Land, glaube ich, gibt. Dass das friedlich läuft, dass man einen Tonfall findet, der den anderen auch respektiert, der vielleicht eine andere Meinung hat. Und dass dieser kulturelle Austausch, der hier durch seine Kulturhauptstadt-Initiative entsteht, dass der auch dazu beiträgt, den gesellschaftlichen Diskurs anzuschieben und auch ein bisschen zu befrieden.
In Frankfurt findet heute ein Tag des Gedenkens an die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 statt, unter dem Titel 80 Jahre Befreiung von Auschwitz, was nun? Der Bundeskanzler sprach und es gab Diskussionsrunden, unter anderem zur Zukunft jüdischen Lebens in Deutschland. Mitdiskutiert hat dort auch der Journalist und Jurist Ronen Steinke. Zum wachsenden Antisemitismus in Deutschland sagte er heute Morgen im Deutschlandfunk, der fange oft schon unbemerkt in der Sprache an, indem Worte gebraucht würden, die antisemitisch konnotiert sind. Zum Beispiel mit dem Begriff Mauscheln, der aus dem Jiddischen kommt.
Es gibt eine ganz verbreitete Redeweise bei korrupten Absprachen, dass gesagt wird, Mauschelei im Gemeinderat oder Mauschelei bei der Firmenfusion dergleichen. Das wird verwendet in ganz unschuldiger Absicht, also von Menschen, die sich nicht bewusst sind, was das Wort für eine Herkunft hat. Aber das Wort kommt daher, dass es früher den jüdischen Vornamen Moses in der jiddischen Variante als Moische oder Mauschel gab im deutschsprachigen Raum. Und dass dieser jiddische Vorname von Nichtjuden so als Passprototo-Name für alle Juden verwendet wurde, in abfälliger Art und Weise. Es war also der Jude schlechthin. Und das Wort Mauscheln ist dann die Verballhornung zum Verb und bedeutet nichts Gutes. Und das ist eine Art Hinterlassenschaft von alten antisemitischen Mustern.
Das sagte der Journalist und Buchautor Ronen Steinke heute Morgen im Deutschlandfunk zum wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Und zum Schluss noch Preise. Die Regisseurin und Schauspielerin Maria Schrader wurde gestern in Mainz mit der Karl-Zuckmeier-Medaille ausgezeichnet. Und die Deutsch-Palästinenserin Joana Hassoun und der deutsch-jüdische Sozialunternehmer Shai Hoffmann sind heute mit dem Menschenrechtspreis der Tonhalle Düsseldorf geehrt worden.
Das waren die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Nach uns die Nachrichten ausführlich, dann die Informationen am Abend natürlich. Ein Thema dort unter anderem, die ersten israelischen Geiseln sind übergeben worden und auch die Lage im Gazastreifen, darüber wird berichtet. Ihnen noch einen guten Abend.